Seit bald 3 Jahren führt Russland ja seinen grausamen Krieg gegen die Ukraine. Gleichzeitig werden im Land selbst kritische Stimmen immer stärker unterdrückt, werden Menschen, die sich gegen das System dort stellen, für viele Jahre in Arbeitslager geschickt. Das alles unter Wladimir Putin, der ja immer radikaler zu werden scheint. Der Journalist und Politikwissenschaftler Jens Siegert lebt seit Anfang der 90er Jahre in Moskau, hat dort unter anderem das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung aufgebaut. Und jetzt im Herbst ist sein neues, hochaktuelles Buch erschienen, Wohin treibt Russland? Szenarien für die Zeit danach. Und ich freue mich sehr, Jens Siegert ist bei mir im Studio. Guten Morgen, schön, dass Sie hier sind.
Guten Morgen.
Putin herrscht seit 25 Jahren mittlerweile in Russland. Sieht nicht gerade danach aus, als würde seine Präsidentschaft oder auch der Krieg in der Ukraine demnächst irgendwie aufhören. Warum sollten wir jetzt zu diesem Zeitpunkt über eine Zeit danach nachdenken?
Das Erste ist, solange Putin regiert, wird sich wahrscheinlich nicht viel ändern in Russland. Es wird weiter ein aggressives Land bleiben, im Inneren ein diktatorisch regiertes mit politischer Verfolgung. Aber irgendwann wird Putin abtreten, so oder so. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass sich Russland wieder öffnet. Das ist nicht unbedingt gesagt, das ist nicht garantiert, aber die Möglichkeit gibt es und darauf sollten wir vorbereitet sein, besser vorbereitet sein, als wir das zum Beispiel vor 35 Jahren, nicht vor 25, sondern vor 35 Jahren waren, als die Sowjetunion zusammengebrochen ist.
Ihr Buch heißt Wohin treibt Russland? Das klingt fast ein bisschen passiv. Was beobachten Sie da im Moment?
Putin behauptet ja, dass er Russland zu neuen Größen, zu alter Größe zurückführt. Ich sehe eher, dass viele alte Fehler wieder gemacht werden und dass auch Russland, natürlich vor allen Dingen die Ukraine im Moment, aber dass dieser Krieg und dass die putinsche Herrschaft auch für Russland ein großer Rückschritt ist. Insofern ist es nicht eine bewusste Politik, die ich sehe, sondern eben ein Rückfall in alte Muster und in alte Gewohnheiten. Dass das Ergebnis dieser politischen Politik eben ist eben genau das Gegenteil dessen, was er vorgibt zu machen. Russland gut, lebenswert und in seinen Worten groß zu machen.
Sie skizzieren gleich zu Beginn Ihres Buchs 3 Szenarien für die Zukunft Russlands, Kontinuität, Krise, Umsturz. Wie sehen diese Szenarien jeweils genau aus?
Mit den Szenarien ist das so eine Sache. Ja. Bei allen Szenarien kommt man immer auf diese drei Dinge. Das eine ist, man schaut sich an, wie es schlechter laufen kann. Das zweite ist, was vielleicht besser passieren könnte. Und das dritte, das Wahrscheinlichste, was alle immer als am wahrscheinlichsten annehmen, ist, es geht so weiter, wie es ist. Was dann aber tatsächlich kommt, kann eigentlich niemand so richtig voraussagen, sondern man kann sich nur man kann nur zusehen, man kann sich darauf vorbereiten, dass man dazu bereit ist, die Entwicklung, die sich dann tatsächlich herausstellt, auf die angemessen zu reagieren.
Sie haben gerade gesagt, vor 35 Jahren haben wir das nicht getan.
Ja, vor 35 Jahren hat niemand damit gerechnet, dass die Sowjetunion zu Ende gehen würde. Die Sowjetunion schien ewig. Und dann ist es plötzlich ganz schnell gegangen. Und es gab, eigentlich hat niemand wirklich einen Plan gehabt, was man dann machen kann. Auch schauen Sie sich die deutsche Einigung, die deutsche Einheit an, die ja eine Folge des Zusammenbruchs der Sowjetunion war. Das ist alles sozusagen mit heißer Nadel gestrickt worden. Die Politiker, Kohl, aber auch die anderen, Bundeskanzler Kohl, auch die anderen, haben praktisch von Tag zu Tag auf das reagiert, was passiert ist. Das müssen Politiker natürlich machen, aber dahinter sollte man doch schon sehen, dass man einen größeren Plan hat, dass man weiß, wohin man will. Und sich darauf vorzubereiten, sozusagen zu wissen, es kommt irgendwann mal ein Punkt, an dem sich auch in Russland wieder etwas ändern kann und dann an dem Punkt eventuell etwas dazu beizutragen. Das ist sozusagen die Idee meines Buches. Wir werden nicht Russland von außen ändern können, aber wenn Russland dabei ist, sich wieder selbst zu ändern, dann kann man eventuell unterstützen.
Sich vorzubereiten auf ein Szenario, das nach Putin, nach diesem Krieg auch in Russland stattfinden könnte, und damit umzugehen, bedeutet natürlich, Russland zu verstehen. Und Russland verstehen kann man nur, wenn man die Gesellschaft dort versteht, die sehr anders ist, als wir das hier irgendwie einschätzen würden. Da sind Sie natürlich mittendrin, weil Sie in Moskau auch leben. Wie viele Menschen in Russland, fangen wir doch mal so an, stehen denn wirklich auf der Seite Putins und des Kriegs? Wie viele sind dafür? Kann man das so sagen?
Naja, das ist so direkt, das zu sagen, ist nicht ganz einfach, weil Leute entscheiden sich dafür, auf einer Seite zu stehen oder auf der anderen Seite zu stehen, aus vielen verschiedenen Gründen, die auch manchmal widersprüchlich sein können. Umfragen, soweit sie in solchen autoritären Gesellschaften wie in Russland aussagefähig sind, gehen etwa davon aus, dass etwa 20% der Menschen tatsächlich ideologisch hinter Putin stehen. Etwa die gleiche Anzahl, vielleicht ein bisschen weniger, sind Gegner von Putin und auch Gegner dieses Krieges. Und die große Menge, eben etwa 60%, steht dazwischen. Aber im Moment in dieser Situation, wo es diesen Krieg gibt, sagen sie so, oder sagen viele dieser 60%, mein Land ist im Krieg und im Krieg muss man zusammenstehen und deswegen stehen wir eben hinter unserer Führung, hinter Putin, und welche Probleme, welche inneren Probleme wir haben, welche Widersprüche wir haben, darüber kann man nach dem Krieg reden. Und das ist, so wie ich das sehe, die größte Unterstützung für Putin. Mhm. Dazu kommt noch, dass sehr viele Menschen in Russland der Meinung sind, dass sie ohnehin nichts tun können, dass von ihnen ohnehin nichts abhängt. Und wenn man der Meinung ist, von mir hängt nichts ab, dann riskiert man auch nichts.
Das ist sehr fatalistisch, diese Einstellung.
Ja, natürlich. Also wenn sie wissen, ich wehre mich jetzt hier dagegen oder ich sage etwas gegen das, was staatlich ist, und das kann gefährlich werden, dann machen sie das natürlich nur, wenn sie der Meinung sind, damit kann ich auch etwas ändern. Warum ein Risiko einzugehen, wenn es völlig nutzlos ist? Das kann man natürlich machen. Leute, die darunter leiden, die das nicht ertragen können, machen das auch. Und solche Leute gibt es natürlich auch. Aber die meisten Leute werden sich dann sagen, das hat ja eh keinen Zweck. Also konzentriere ich mich auf mein Leben und sehe, dass ich einigermaßen zurechtkomme und dass mich das nicht allzu sehr betrifft. Das ist opportunistisch, tatsächlich, aber so sind Menschen eben.
Wollen denn die Menschen in Russland Demokratie?
Im Prinzip ja, würde ich sagen. Russland ist ein bisschen das Land des Prinzips. Also im Prinzip gibt es vieles, aber Sie erinnern sich vielleicht noch an die Witze von Radio Erevan, die dann immer antworteten. Ja, also im Prinzip ja, aber. Also wenn man sie fragt, ja, sie wollen in einem demokratischen Staat leben. Mehr noch sogar. Etwa die Hälfte der Menschen in Russland sagt und ist davon überzeugt, dass sie heute in einem demokratischen Staat leben. Die Frage ist eher, was sie unter Demokratie verstehen. Und da ist es so, dass es weniger um Mitbestimmung, weniger um demokratische Rechte geht, demokratische Freiheitsrechte geht, sondern mehr um ein gutes Leben, um versorgt zu sein. Dass der Staat sich um die Menschen kümmert. Dass er Gesundheitsversorgung, Medizin, Bildung und Ähnliches und Sicherheit natürlich organisiert. Solange er das aus Sicht der Menschen macht, hat er eine Legitimität.
Ich spreche mit Jens Siegert über sein neues Buch »Wohin treibt Russland? Szenarien für die Zeit danach«. Und dann versuchen wir gleich mal in Putins Kopf hineinzuschauen nach einer kurzen Musik. Bei mir im Radio 3 Studio ist der Politikwissenschaftler und Journalist Jens Siegert. Ich spreche mit ihm über sein neues Buch »Wohin treibt Russland? Szenarien für die Zeit danach«. Und ich habe eben gesagt, jetzt versuchen wir mal in Putins Kopf hineinzuschauen. Das ist natürlich nicht so einfach, aber das ist es eben. Das eine ist der Staat Russland, die Gesellschaft, das andere ist der Präsident Wladimir Putin, und seit Jahren wird ja eigentlich darüber spekuliert, was ihn antreibt, was er vorhat. Ist der wirklich so schwer zu durchschauen?
Ja, so schwer zu durchschauen, wie alle Menschen schwer zu durchschauen sind. Wir können eben in die Köpfe nicht reingucken. Wir sehen nur, was Menschen machen, was Menschen sagen, aber was sie denken, ist uns unbekannt. Warum sie das letztendlich machen, ist uns unbekannt. Wir können glauben, das, was sie behaupten, weshalb sie das machen. Da wäre ich bei Putin vorsichtig. Aber wirklich wissen können wir es nicht.
Es wird oft gesagt, eine Rolle für sein Handeln könnte ein gewisser Minderwertigkeitskomplex gegenüber dem Westen spielen.
Das ist eine Aussage, die ich eher unterstützen würde. Das gilt aber nicht nur für Putin. Da ist er, wie in vielen anderen Dingen auch, durchaus ein Repräsentant seines Volkes. Dieser Minderwertigkeitskomplex, der gibt es in Russland insgesamt. Es wird sich immer und an vielen Punkten am Westen gemessen. Der Westen ist mehr inzwischen die USA als Europa, ist sozusagen der Maßstab. Da wollte man hin, da will man hin. Oder auch manchmal möchte man da nicht mehr hin, weil man sowieso nicht hinkommt. Also so eine Art Trotzreaktion. Wenn die im Westen sagen, wir sind nicht zivilisiert, dann sind wir eben nicht zivilisiert. Das ist auch etwas, was man, dann zeigen wir ihnen, wie nicht zivilisiert wir sein können. Das ist auch eine Reaktion, die man nicht selten erlebt.
Nun haben wir, Herr Siegert, aktuell eine ganz neue Entwicklung. In Syrien ist innerhalb weniger Tage ein Machtwechsel vollzogen. Für Putin ist das ein gewaltiger Rückschlag. Moskau braucht diese Militärbasen ja in Syrien, um die Kämpfer in Afrika zu versorgen. Putin hat jetzt massenhaft Waffen, Soldaten aus Syrien zurückgeholt. Was bedeutet diese neue Situation jetzt?
Das ist sicherlich ein Schlag für Putin. Erstmal auch vor allen Dingen ein Ansehensverlust. Er hat sich ja gerade in Syrien und mit Syrien als der große Sieger präsentiert, sowohl in Russland. Wir haben dort die Amerikaner verdrängt, wir sind stärker gewesen, als auch auf internationaler Ebene. Wir sind eine Schutzmacht, die kann so jemanden wie Assad oben halten und wir machen das auch, wir sind loyal zu ihm. Das ist erstmal in Frage gestellt. Ob das tatsächlich so stark wird, wie das jetzt ist, dass die Position Russlands da so stark geschwächt wird, das müssen wir erstmal sehen. Auch dieser Abzug von russischen Waffen und Soldaten ist noch gar nicht bestätigt. Es gibt da unterschiedliche Informationen darüber. Es gibt auch Informationen darüber, dass der Kreml das relativ gut vorausgesehen hat, vielleicht sogar ein bisschen besser als der Westen, und dass es Kontakte und Gespräche mit den neuen Machthabern auch schon gibt. Das heißt also, eventuell die Militärbasen dort in Syrien auch erhalten bleiben.
Das heißt also, das müssen wir erstmal beobachten, was jetzt Putin...
Ja, das ist wie alles in Syrien. Also Assad ist weg, das ist... würde ich sagen, es ist erstmal gut, dass dieser Schlechter weg ist. Aber ob es jetzt tatsächlich zu einer positiven, zu einer demokratischen, zu einer friedlicheren Entwicklung in Syrien kommt unter diesen neuen Machthabern, die ja einen islamistischen Hintergrund haben, jedenfalls teilweise, das müssen wir, glaube ich, erstmal sehen.
Wir sprechen ja darüber, wie die Szenarien für die Zeit nach Putin, auch nach dem Krieg in der Ukraine, aussehen könnten. Herr Siegert, was könnte der Westen dazu beitragen, dass die Zukunft in Russland, naja, im allerschönsten Fall friedlich und demokratisch wird?
Dass die Ukraine nicht verliert. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Oder sogar besser noch, dass die Ukraine ihre Position in diesem Krieg verbessern kann. Weil im Moment sieht es ja auch nicht so gut aus. Ich glaube nicht, dass der Westen genug tut, um die Ukraine zu unterstützen. Eine Zeit lang hat Bundeskanzler Scholz immer gesagt, wir tun, was möglich ist und nicht, was nötig ist. Und ich glaube, man muss tun, was möglich ist. Wenn Russland diesen Krieg gewinnt gegen die Ukraine, wenn es schafft, die Ukraine als unabhängigen Staat zu vernichten, was das ausgesprochene Ziel Putins ist, dann wird es auch für den Westen ganz schlimm, ganz schwierig.
Sehen Sie Chancen?
Ja, wir sehen ja, wie intensiv sich die Ukrainer und wie tapfer sich die Ukrainer verteidigen. Wenn Sie sich noch dran denken, am 24. oder kurz nach dem 24. Februar 2022 waren alle davon überzeugt, dass es nur eine Frage von Tagen ist, bis die Russen Kiew einnehmen und der ukrainische Staat zusammenbricht. Das ist alles nicht passiert, umgekehrt. Sie haben große Territorien wieder zurückerobert. Sie sind weiter unter Druck und sie hängen, und es hängt tatsächlich von der westlichen Hilfe ab, ob die Ukraine das schafft oder nicht.
Haben Sie herzlichen Dank fürs Gespräch.
Bitteschön.
Der Politikwissenschaftler und Journalist Jens Siegert auf Radio 3. Sein neues Buch heißt Wohin treibt Russland? Szenarien für die Zeit danach. Im Hirzel Verlag erschienen. 210 Seiten sind das, ein gebundenes Buch. 24 Euro. Das E-Book kostet 21,90. Und dieses Gespräch finden Sie gleich zum Nachhören auch auf unserer Website radio3.de.